herzlich willkommen zu unserem Podcast Mein Weg, der Podcast, in dem es darum geht, Frauen zu ermutigen, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Außerdem möchten wir Männern und Frauen auch Ideen und Impulse mitgeben, wie wir insgesamt mehr Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft erreichen können und was da vielleicht auch jeder und jede Einzelne für sich dafür tun kann. Mein Name ist Anna und ich präsentiere diesen Podcast gemeinsam mit der lieben Ilona.
Ganz genau. Als Coaches für Persönlichkeitsentwicklung sind Anna und ich nämlich der Meinung, dass das einerseits über Vorbilder funktionieren kann. Hierfür führen wir Interviews mit Menschen, die unserer Lebensrealität nahestehen und die damit für uns eine gute Inspirationsquelle sein können. Andererseits sind wir uns aber auch sicher, dass es für diesen Beitrag auch ein gewisses Hintergrundwissen braucht.
Und deshalb gibt es hier auch Folgen, in denen nur wir beide auf Standpunkte aus Literatur und Statistik eingehen, um einfach manche Themen auch nochmal im Detail zu beleuchten. Wir werden hier aber auch jeweils unsere eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen, denn wir beide sind Working Moms mit Lebens- und Berufserfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, wir werden da immer auch die ein oder andere Geschichte, Meinung, Erfahrung auf Lager haben, die wir dann mit diesem Wissen verknüpfen können.
Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Mein Weg. Mein Name ist Ilona und wie immer sitze ich hier mit Anna. Hallo Anna.
Hallo zusammen.
Und auch heute haben wir wieder eine Spezialfolge von Anna und Ilona unterhalten sich über Themen, die Frauen betreffen. Und heute auch wieder ein sehr spannendes Thema, der weibliche Zyklus. Denn alle diejenigen, die einen Zyklus haben, wissen, dass durch den Zyklus ja nicht jeder Tag gleich ist, sondern dass sich Dinge verändern über den Lauf des Zyklus hinweg. Und darüber möchten wir mit euch heute gerne sprechen. Denn das hat durchaus Einfluss auch für unser Leben, oder? Was meinst du, Anna?
Ja, absolut. Also entweder wenn man einen Zyklus hat oder wenn Frau einen Zyklus hat. Es gibt ja tatsächlich auch irgendwie, glaube ich, jetzt Studien, dass auch Männer sowas haben, aber natürlich jetzt nicht mit diesen, mit den
Blutungen und sowas. Es gibt natürlich auch Personen, die sich nicht als Frau bezeichnen würden, die einen Zyklus haben.
Das stimmt. Also sprich, es scheint ja was zu sein, was an sich menschlich ist, aber natürlich hast du als Frau, zumindest wenn du biologisch eine Frau bist, hast du eben dann auch das noch begleitet von eben der Regelblutung. Aber auch als Frau kann es ja sein, dass du keinen Zyklus hast. Also auch die Möglichkeit gibt es ja aus verschiedensten Gründen, die dann ja wiederum aber auch dazu führt, dass so Dinge wie schwanger werden und so weiter auch einfach schwieriger sind. Also es ist was unser Leben einfach schon sehr beeinflusst.
Absolut. Also genau, wie du sagst, als gesunde Frau oder Frau, die man als gesund betrachten würde, hat man in der Regel Frau in der Regel einen Zyklus. Und wie du sagst, wenn man schwanger werden will, dann ist das die Voraussetzung, sonst wird es in der Regel nicht funktionieren. Vielleicht da so ein bisschen grundlegende Dinge, was ist denn ein Zyklus? Also so ein Zyklus ist plus minus 28 Tage lang. Das hat natürlich auch eine extreme Varianz von Frau zu Frau. Auch bei einer einzelnen Frau kann das durchaus variieren, wie lang so ein Zyklus ist. Beginnt mit der Regelblutung, du hattest es ja schon gesagt, hat dann eine Phase, die man Follikelphase nennt. Das heißt, er reift ein Follikel ran, was eben Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt schwanger werden kann. Das Östrogen, ein Hormon, steigt an bis zum Eisprung. Da platzt dieses Follikelbläschen, lässt die Eizelle frei und dann kommt die nächste Phase, die Lutealphase oder Gelbkörperphase, wo das Östrogen wieder sinkt, dafür das Progesteron steigt. Und bis es dann irgendwann wieder der Zyklus beendet ist, mit Einstieg der nächsten Regelblutung. Und das bedeutet, es passiert ganz viel im Körper. Also zum einen mal hat man diese Phase, dass sich ein Ei vorbereitet, darauf befruchtet zu werden. Also es geht im Endeffekt darum, dass du schwanger werden kannst, klar, dass ein Baby entstehen kann. Und das wird begleitet von ganz vielen anderen Prozessen, die im Körper passieren. Und ganz prominent ist da halt diese Hormonschwankungen, dass Östrogen steigt und wieder sinkt, Progesteron steigt und wieder sinkt. Und das hat extrem Einfluss auf ganz, ganz viele Dinge, wie man sich fühlt, was man machen kann, wie leistungsfähig man ist, ob man vielleicht auch auch unangenehme Nebenwirkungen hat. Das kennen bestimmt viele Frauen oder das kennen auch Männer. Das PMS ist da so ein Thema, also das prämenstruelle Syndrom. Ist bei Männern, glaube ich, sehr bekannt, so ja, die Frau ist gerade unausstehlich, die hat bestimmt PMS. Da wird sich da, glaube ich, auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Tatsächlich ist es nicht so lustig, wenn man das hat. Da kann es sein, dass man sich aufgebläht fühlt, empfindliche Brüste hat, Stimmungsschwankungen hat, sehr reizbar ist, Kopfschmerzen hat, müde ist, vielleicht sexuelle Unlust verspürt. Also es sind alles so Sachen, das ist eigentlich nicht so witzig. Und zum Teil auch extrem belastend für Frauen, die das haben oder in einer sehr starken Ausprägung haben.
Ja, also gibt ja tatsächlich auch, ich habe eine Freundin und ist auch in der Familie, dass Frauen dann wirklich auch Migräne bekommen. Also auch das ist ja was durchaus auch Männer bekommen können, aber Migräne ist ja durchaus auch kann hormonell mit bedingt sein und dass du dann wirklich einfach einen Tag komplett ausgenockt bist, nur noch im Dunkeln liegen kannst, dich übergeben musst, also wenn du es wirklich ganz, ganz schlimm hast. Mhm. Aber kann ja auch schon einfach nur in Anführungszeichen Kopfschmerzen sein. Und du bist dann einfach, ja, wie du sagst, du bist nicht so leistungsfähig. Ich finde auch immer dieses Thema mit den Wassereinlagerungen und sich dann so aufgebläht fühlen und dann passt die Hose nicht mehr so richtig und dann hast du irgendwie auf der Arbeit einen wichtigen Termin und willst jetzt eigentlich genau das anziehen, weil du dich da so drin wohlfühlst und dann spannt es überall. Und also das sind schon alles so Dinge, wo man jetzt vielleicht auch drüber lachen kann und sagen kann, ja, Luxusprobleme, aber wenn man das jeden Monat durchmacht und immer so ein bisschen sich auch danach richten muss, in Anführungszeichen. Also ich kenne das von mir, dass man dann einfach sagt, ah, okay, nee, da bin ich in der und der Phase, da passt mir das jetzt eigentlich nicht so gut rein. Also Stichwort irgendwie, keine Ahnung, früher war es, als ich noch in der Pubertät war und das alles so losging, dann so ins Schwimmbad gehen. Na, das war natürlich dann so, oh Gott, nee, da habe ich meine Tage, da kann ich nicht ins Schwimmbad und was sage ich dann jetzt und so. Also man lernt natürlich damit umzugehen, um Himmels Willen, aber es gibt heute noch Situationen, wo ich einfach mir so denke, ah, das ist jetzt irgendwie nicht die beste Phase im Monat, jetzt das da zu machen, weil ich halt jetzt schon weiß, dass ich da mich irgendwie nicht so gut fühlen werde. Ja.
Ja. Es ist tatsächlich interessant. Ich habe mal mit einer Psychiaterin drüber gesprochen und die hat zu mir gesagt, es gibt tatsächlich Frauen, die Antidepressiva nehmen, nur weil die Stimmungsschwankungen oder in dem Fall die extrem schlechte Stimmung ausgelöst durch PMS sie so stark beeinträchtigt, dass sie zu Tabletten greifen. Also da vielleicht auch nochmal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schlimm das sein kann in verschiedene Richtungen. Also du hast Migräne, dass du flach liegst und im Bett und nicht rausgehen kannst, nicht arbeiten kannst, dich nicht bewegen kannst, nicht am Leben teilnehmen kannst. Du hast Stimmungsschwankungen, die so schlimm sind, dass du zu Medikamenten greifen musst. Und die Liste geht weiter. Also da nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schlimm das sein kann an manchen Stellen. Und aber was auf der anderen Seite, was ich interessant fand, was du gerade gesagt hast, das Thema sich darauf einstellen, in welcher Phase bin ich denn gerade im Zyklus, habe ich gerade meine Regelblutung oder nicht? Oder geht's mir gerade gut? Finde ich spannend. Ich persönlich habe da irgendwie immer nicht so drauf geachtet. Vielleicht, weil es bei mir jetzt nicht so ausufernd schlimme Nebenwirkungen hatte, dass ich mir dachte, ah ja, da muss ich jetzt wirklich drauf aufpassen. Ich kenne das alles auch. Ich kenne das Thema Bauchschmerz und auch mal schlechte Stimmung und sowas. War es dann eher so, was war denn heute mit mir los? Warum habe ich jetzt gleich geheult wegen irgendeinem Mist? Ah ja, okay. Ich weiß warum. Ich befinde mich in der Phase kurz vor der Regelblutung. Heißt, das kann man jetzt vielleicht nicht ganz so ernst nehmen an der Stelle. Mein Mann und ich haben dafür auch schon ein Wort gefunden. Das heißt, Ja, wir haben es das Müsli-Problem genannt, oder mein Mann hat den Namen irgendwann erfunden, weil wir eine Situation hatten, wo ich gerade Müsli gegessen habe und dann in Tränen ausgebrochen bin. Und ja, seitdem heißt es das Müsli-Problem, wenn ich wegen irgendeinem Mist sofort in Tränen ausbreche und dann wissen wir, ah ja, ist alles nicht so schlimm, es ist einfach ein Müsli-Problem, das lächeln wir weg und ist okay. Genau, und das ist mir eben mehr aufgefallen, dass ich mehr im Nachhinein mir denke, ah ja, irgendwas war jetzt komisch, ah ja, jetzt weiß ich warum, wenn ich mir überlege, in welcher Phase vom Zyklus ich gerade bin. Und da fand ich es auch sehr spannend, in den letzten Jahren immer mehr dazu zu hören, dass man sich oder dass der weibliche Zyklus besser erforscht wird und dass er in manchen Umgebungen sogar genutzt wird, gerade in der Sportwissenschaft. Gibt es ja jetzt immer mehr, die so ein Thema zyklusbasiertes Training anbieten oder dass im Leistungssport darauf geachtet wird, dass das Training genau auf den Zyklus ausgelegt ist. Liegt daran, wie wir vorher schon gesagt haben, diese Hormonschwankungen, Östrogen und Progesteron. Östrogen hat halt einen anabolen Effekt. Das bedeutet, da kann man besser Muskeln aufbauen, in der Zeit kann man einfach mehr leisten. Bei Progesteron hat eher den gegenwirkenden Effekt. Sprich, wenn das Progesteron sehr hoch ist, dann ist man auch nicht sonderlich leistungsfähig, kann in der Zeit vielleicht auch nicht die hochintensiven Trainingssessions machen. Das ist dann zum Teil eher kontraproduktiv und steigert das Verletzungsrisiko, liegt aber auch daran, dass dass man nicht nur den katabolen Effekt hat durch das Progesteron, sondern auch die Muskeln und Sehnen alles weicher sind in der Zeit, und führt natürlich auch dazu, dass man sich dann schneller was reißt oder kaputt macht, was ja auch nicht sein muss.
Also nicht nur das tatsächlich, weil, also ich habe das ja mal ausprobiert, habe mich da beraten lassen auch, habe da auch so einen Trainingsplan mir erstellen lassen und da mal ein halbes Jahr das bezahlt, mich da einfach ja beraten zu lassen, Trainingsplan, auch Ernährungsplan war da dabei. In meinem Fall war es tatsächlich so, ich hatte eine sehr lange Phase, in der ich meine Tage nicht bekommen habe, über Jahre hinweg, nachdem ich die Pille damals abgesetzt hatte. Und ich habe da natürlich viel ausprobiert, weil es ist cool, ehrlicherweise, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Aber natürlich ist es nicht gesund und es ist gerade in meinem Alter dann, ne, Ende 20, Anfang 30, halt auch einfach biologisch nicht normal. Und deswegen haben meine Frauenärztin immer sehr daran interessiert, dass wir das Ganze wieder in Gang kriegen. Und ich habe halt immer gesagt, bevor ich jetzt Medikamente in mich reinschütte oder vielleicht auch die Pille wieder nehme, das war immer so die Idee, ja, dann nehmen Sie doch die Pille, dann kommt's wieder. Aber ich mir dachte, nee, dieses Gift möchte ich nicht nochmal wieder nehmen. Also für mich, genau, für mich war es einfach im Nachhinein Gift, auch wenn es auf jeden Fall seine Berechtigung hatte eine Zeit lang in meinem Leben. Aber ich schwanke ab. Ich habe auf jeden Fall dann auch dieses zyklusbasierte Training ausprobiert, weil das auch versprochen hat, so quasi, dass du den Zyklus wieder bekommen kannst, indem du das machst. Und wir haben ja vielleicht, wer das Interview mit mir gehört hat oder wer mich kennt, weiß ja, ich bin schon seit langen Jahren jemand, die jeden Morgen um 4 aufsteht und dann da ihren Sport macht und zwar ungefähr jeden Tag das Gleiche. Das heißt, da ist kein großer Unterschied. Und das war auch so eins der Themen, dann zu sagen, du brauchst eben auch diese Ruhephasen, die braucht dein Körper, weil er sich sonst gar nicht regenerieren kann. Und dann gibt's ja dieses Thema immer, ja, wenn du vorm Säbelzahntiger stehst, dann schaltet der Körper alle anderen Funktionen ab, was jetzt nicht überlebenswichtig ist. Und so fühlt sich dein Körper halt gerade. Deswegen, du musst wieder in Ruhephasen kommen, damit auch der Zyklus wieder kommt. Und was die mir da auch gesagt haben, das war jetzt zwar in dem Fall nicht mein Thema, aber das war immer, da gab es viel so Videos und so, in denen das erklärt wurde. Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest als Frau, dann ist es extrem wichtig, dass du dich an deinem Zyklus orientiert wirklich auch eben trainierst. Weil wenn du immer hart trainierst oder einen Trainingsplan einhältst, der nicht dem Zyklus entspricht und dann zum Beispiel in so einer Phase, in der du eigentlich Ruhe bräuchtest, dann in die Aktivität gehst, joggen gehst, irgendwie Tempoläufe machst und so, dann passiert das, ist das der gegenteilige Effekt. Dann setzt dein Körper extrem Fett an, weil er eben für diese Zeiten vorbauen will, weil er ja Reserven schaffen will. Das heißt, sehr, sehr viele Frauen, die versuchen abzunehmen, wundern sich dann, warum funktioniert das nicht? Und ich kriege dann sogar noch irgendwie mehr, gerade im Bauchraum und so. Und das haben die damals eben auch erklärt, dass das damit zusammenhängt, dass du einfach eben falsch trainierst. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, es hat bei mir nicht dazu geführt, dass der Zyklus wieder kommt, aber es war einfach mal spannend, das mal mitzumachen und auch für sich irgendwie so einen Trainingsplan mal umzusetzen. Und ich glaube schon, dass da was dran ist. Da ist ja einfach auch viel Forschung dazu da, aber noch nicht genug. Und deswegen, genau, kann ich da nur jedem empfehlen, da vielleicht auch mal nachzulesen, gerade wenn ihr irgendwie solche Themen habt, weil man da eben über Sport, über Bewegung auch gegen diese Unwohlsein-Sachen und sowas, kann man da schon relativ viel machen, indem man einfach zur richtigen Zeit die richtige Art von Bewegung auch einbaut.
Hm. Ja, also ich finde es super spannend. Ich muss sagen, ich bin ja Basketballerin, aber zu meiner aktiven Zeit war das irgendwie noch nicht so Thema. Und ich meine, es ist natürlich auch immer viel, viel, viel schwieriger, wenn man eine Mannschaft trainiert, da der ganzen Mannschaft gerecht zu werden, wobei es da auch Erfahrungen gibt, dass wenn Mannschaften viel zusammen trainieren, also Frauenmannschaften viel zusammen trainieren, dass sich die Zyklen auch angleichen. Auch sehr spannend. Genau, also da gibt es ganz viele Erfahrungen, weil du gesagt hast, bei dir hat es jetzt nicht geholfen. Es ist natürlich auch immer die Frage, woher, also was ist der Grund, dass du keinen Zyklus hast?
Ja. Ne?
Also und man weiß es aus dem Leistungssport, dass viele von den Sportlerinnen, die halt krass ins Training eingestiegen sind, sich, also wir sprechen jetzt wirklich Hochleistungssport, ne, welche, die sich auf Olympia vorbereiten oder ja, internationale Wettkämpfe mitmachen und sowas, dass die ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo sie so hochintensiv trainiert haben, ihre Tage einfach nicht mehr bekommen haben.
Ja.
Da kann man dann natürlich extrem viel machen, indem man sagt, okay, wir stellen das Training um und wir ja, passen das Training mehr deinem Körper an. Die haben sehr oft Erfolge erzielt und die konnten auch zum Teil dann größere Erfolge erzielen in ihren Wettkämpfen. Hängt natürlich ein bisschen von der Zyklusphase ab, das ist halt so ein Problem, weil man gerade um den Eisprung rum extrem leistungsfähig ist. Das heißt, im Gegensatz zu, ich habe keinen Zyklus, bin immer ungefähr gleich leistungsfähig. Wenn ich einen Zyklus habe, bedeutet es, es gibt Phasen, da bin ich überhaupt nicht leistungsfähig, dafür aber auch Phasen, da bin ich extrem leistungsfähig. Und das macht man sich im Leistungssport dann natürlich zunutze und sagt, okay, es gibt so Punkte, da weiß ich, da möchte ich die höchste Leistung kriegen, die ich haben kann und versucht es dann so zu timen, dass man da in einer Phase ist, in der man möglichst leistungsfähig ist, das Training auch so gestaltet und kann dann bei bestimmten Wettkämpfen tatsächlich Höchstleistungen erzielen, einfach dadurch, dass man die richtige Zyklusphase erwischt. Das ist natürlich auch Glück dabei, dass es gerade gut zusammenfällt. Aber man kann es auch mitnutzen. Im Gegensatz zu was man früher viel gemacht hat, einfach den Leuten gesagt hat, ihr nehmt einfach die Pille, dann ist das alles kein Thema. Dann haben wir eine relative konstante Leistung, müssen da nicht so drauf achten, ist einfacher.
Ja.
Das war also das, was früher mehr gemacht wurde im Leistungssport. Mittlerweile herrscht da wohl zumindest in Teilen ein gewisses Umdenken. Und ich finde es einfach spannend, weil ich das damals nicht so mitgekriegt habe in der Phase, als es interessant gewesen wäre. Aber wie du schon gesagt hast, es kann einem auch für andere Dinge helfen, wie fürs Abnehmen oder einfach für ja, das generelle Wohlbefinden auf Normalniveau.
Ja, genau. Und wenn wir schon beim Thema Abnehmen sind, vielleicht können wir auch gleich mal das Thema Ernährung noch mit ansprechen, weil wie gesagt, auch das war Teil von dem, was ich da sitzen, anderthalb Jahre her, dass ich das gemacht habe. Eben so Ernährungsplan und ich habe damals auch, also ich meine, ich habe ja jahrelang irgendwie gesucht, was kannst du tun, was kannst du machen, weil immer wieder beim Frauenarzt, die Frauenärztin halt gesagt hat, ich gebe ihnen noch ein paar Monate, aber dann müssen wir schon hier medikamentös was machen. Und ich habe auch mal versucht, mich quasi nach dem Zyklus zu ernähren. Da gibt es auch eine ganze Industrie, glaube ich, mittlerweile an Kochbüchern und so weiter. Auch so Food Cycling, glaube ich, heißt es. Dann sollst du gewisse Körner zu gewissen Zyklusphasen essen. Und es gibt Zyklusphasen, da sollst du mehr Eiweiß zu dir nehmen. Und es gibt Zyklusphasen, eben gerade dann, wenn du in der Hochphase bist, dann eher die Kohlenhydrate, weil du da einfach mehr verbrennst, weil du da mehr brauchst. Und auch das habe ich ausprobiert. Also hat bei mir jetzt nicht dazu geführt, dass ich meine Tage wieder bekommen habe. Aber ich muss schon sagen, auch das ich glaube, man muss halt immer aufpassen, man darf es jetzt nicht zu sehr gurumäßig machen und sich nur noch dran halten, sondern man sollte schon irgendwie drauf achten, auch auf was habe ich Lust. Hm. Also was sind so meine Gelüste, auch ähnlich wie ein bisschen in der Schwangerschaft. Weil ich finde, das ist immer noch, wenn man sich das so beibehält oder vielleicht auch wieder lernt, das haben wir ja deutlich auch verlernt in unserer Zeit, dann ist das eigentlich immer noch der beste Indikator, was braucht der Körper gerade, und dann fällt einem vielleicht auch auf, und das war bei mir tatsächlich dann der Fall, es fällt einem dann schon auf, okay, ich greife irgendwie mehr zum Joghurt, mehr zum Quark, oder nee, ich brauche jetzt irgendwie, gut, in meinem Fall jetzt nicht, aber manchmal habe ich das schon, dass ich sage, ich brauche dringend mal ein Brot. Ist natürlich aufgrund meiner Ernährungssituation, hatte ich, glaube ich, ja schon erzählt, dass ich da so ein bisschen schwierig bin. Ist es jetzt nicht mal ganz einfach, aber so generell habe ich einfach gemerkt, wenn man sich mal bewusst damit beschäftigt, auf was habe ich wann Lust, dann merkt man schon, dass da auch was dran ist. Das heißt, wenn man sich da so ein bisschen was Gutes tun will, kann man durchaus auch mal in die Richtung denken. Nur wie gesagt, ich würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, kauft euch da jetzt nicht 5000 Bücher dazu, weil die das im Zweifel auch schon ein bisschen sehr heilig angehen.
Ja, also ich glaube, da sind zwei Sachen dabei, die man mitnehmen kann. Zum einen, versucht mehr auf euren Körper zu hören. Das ist extrem wichtig und sehr gesund, wenn man einfach ein Gespür für seinen Körper bekommt, wiederbekommt oder hat und sich daran orientiert. Also besser geht's eigentlich nicht, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite dieses Guru-hafte. Ja, da muss ich ein bisschen an meine Mutter denken, die sagt immer, alles, was zu extrem ist, ist nichts. Ja. Und ich finde, es ist gut, das Wissen zu haben. Ich meine, wir reden hier heute über Themen, da haben wir jetzt auch nicht das tiefen Wissen dazu. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, mal darüber zu sprechen, dass es den Zyklus gibt, dass es da Unterschiede gibt, dass es sich oder dass es Sinn macht, seine körperliche Aktivität, die Trainings danach auszurichten, dass es in der Ernährung Unterschiede gibt, je nach Zyklusphase und so weiter. Und wer dann noch mehr wissen will, kann sich da belesen und dabei bei dem Thema einfach noch mehr einsteigen, weil ich finde, es ist in der Breite so gefühlt zumindest noch nicht so sehr angekommen. Also es gibt dieses Angebot, es gibt da so eine Industrie, wie du sagst, dahinter, die voll auf das zyklusorientierte Ernährung oder zyklusorientierte Training eingehen, aber es ist nichts, was in der Breite so bekannt ist, so zumindest mein Gefühl.
Nee, und ich glaube, wie generell in der Medizin haben wir ja überhaupt ein Thema, dass Frauenthemen in der Medizin sehr wenig erforscht sind und ja bisher auch in allen Studien und so meistens Männer immer als Probanden genommen werden. Das heißt, alles, was immer bei Erwachsenen als Dosis steht, ist ja an Männern überwiegend getestet. Also das ist ja auch sowas, was jetzt erst die letzten Jahre aufkommt, dass man so rausfindet, Frauen haben wir auch da vielleicht irgendwie, sind da anders. Und so ist halt auch dieses ganze Thema Zyklus und so weiter, glaube ich, noch zu wenig erforscht. Nichtsdestotrotz, es gibt da schon sehr viel. Und wichtig ist, finde ich, auch einfach, dass man drüber spricht und das eben auch drüber spricht in der Gesellschaft, weil was du jetzt vorhin auch nochmal erzählt hast mit dem Müsli-Moment. Man stellt es immer dann als so ein bisschen witzig hin und wie du auch sagst, Männer sagen das ja auch so, ich dachte, die hat wahrscheinlich ihre Tage oder wahrscheinlich kriegt die ihre Tage, deswegen ist sie so ein bisschen schwierig drauf. Also das ist, finde ich, super unfair, weil erstens mal wissen Männer gar nicht, wie es einem da geht. Und ich muss auch sagen, ich war nie jemand, der es jetzt extrem schlecht ging. Mir ging es immer ganz okay damit. Also wie gesagt, ein bisschen Wassereinlagerung und so, aber ansonsten kann ich mich wirklich nicht beschweren. Aber es gibt Frauen, denen geht es da einfach wirklich schlecht. Und auch dieses Hormonthema, dass man dann da einfach mal Tage hat, wo man vielleicht jetzt nicht in Anführungszeichen total rational drauf ist. Auch das denke ich mir so, das hat auch jeder. Jeder hat so seine Triggerpunkte, wo er einfach mal nicht rational reagiert, egal ob das gerade hormonell bedingt ist oder nicht. Also das, da gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Nur Frauen haben das halt vielleicht regelmäßig, weil es halt auch nochmal mit den Hormonen zu tun hat. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man das akzeptiert und auch eben nicht so belächelt. Sondern einfach sagt, okay, das ist einfach Teil des Körpers, Teil der Biologie. Also das wäre mir einfach nochmal an alle Männer da draußen vor allem wichtig. Ich finde, wenn man als Frau da so ein bisschen drüber lacht, das ist kein Thema. Aber oder auch wenn man es in der Beziehung, wie du sagst, ne, also das ist ja völlig fein. Aber ich finde, gerade ihr Männer, das ist kein Freifahrtschein für diese, die hat ihre Tage.
Ja, stimmt. Da fühlt man sich oft so ein bisschen herabgesetzt oder
Ja.
nicht ernst genommen. Also eigentlich
Ja.
fühlt man sich nicht ernst genommen in dem Moment.
Ja.
Und,
Wird man ja auch nicht. Also,
ja,
ja,
nee.
genau. Aber was ich zum Beispiel da auch nochmal einen wichtigen Punkt finde, das wird ja in Deutschland auch immer weiter diskutiert, dieses Thema, sollte es extra Krankheitstage für Frauen geben, wenn sie ihre Tage haben? Da gibt es ja, also in Deutschland gibt es das so nicht. Ich meine, klar, man kann sich immer irgendwie krank schreiben lassen beim Arzt, das ist natürlich immer möglich. Aber da gab es ja jetzt auch die Diskussion, weil zumindest in Europa bisher nur Spanien das macht und da seit 2023, das ist jetzt ja quasi auch erst ein Jahr her, Frauen quasi wirklich Krankheitstage zugesteht, wenn sie Menstruationsbeschwerden haben. Aber ansonsten sind wir da als Europa echt weit hinten dran, auch im Gegensatz vielleicht zu Asien und so. Also wir haben da auch mal ein bisschen recherchiert, dass das in Asien schon gang und gäbe ist. Also in Japan seit 1947 müssen Frauen während ihrer Periode nicht arbeiten, wenn sie sich unwohl fühlen. Auch in Taiwan kann man 3 Tage zu Hause bleiben. Auch in Südkorea, in Vietnam darfst du länger Pause machen, zumindest wenn du deine Tage hast. Und also da gibt es einfach schon ganz viele, viele Modelle. Klar kann man jetzt diskutieren, ob das notwendig ist. Ich glaube, im ersten Schritt ist es, wie gesagt, einfach nur mal wichtig, das anzuerkennen und auch anzuerkennen, dass man sich vielleicht einfach manche Tage im Monat nicht ganz so gut fühlt und dass es dann auch okay sein muss, sowohl im Job als auch dann in der Familie.
Ja, ich glaube auch, da hast du recht. Einfach, dass alle das wissen und akzeptieren, dass es so ist.
Genau.
Das ist wahrscheinlich einfach der wichtige Punkt.
Und
Und
auch
das
das
ist
gilt ja
halt.
wieder für beide. Also auch Männer fühlen sich ja mal schlecht. Muss ja nicht deine Tage haben, um einfach mal dich nicht so gut zu fühlen. Also auch das ist ja irgendwie menschlich.
Ja, aber auch da gibt's ja Männer. Also ich habe den Spruch auch schon über Männer gehört. Ah, der hat bestimmt seine
Ja,
Tage.
ja,
Also es wird ja
ja.
jetzt für Männer und Frauen benutzt. So,
Ja.
der oder die ist komisch drauf, hat bestimmt ihre
Ja.
oder seine Tage. Also das
Ja.
wird ja jetzt schon generisch benutzt.
Ja, nee, das stimmt. Ja.
Ja, schon irgendwie verrückt. Aber weil du gerade gesagt hast, das anzuerkennen und da auch offen drüber zu reden. Man hat ja schon das Gefühl, gerade wenn es jetzt um das Thema, ich habe meine Tage, Regelblutung geht, dass man das so verstecken muss. Also ich habe mal in einem Buch gelesen, dass es schon faszinierend ist, dass bei Hygieneprodukten der Hauptwerbeslogan ist, dass es total diskret ist. Und man es nicht mitbekommt und man sieht es gar nicht. Und, ist diskret und klein und gut versteckt. Also man hat ja schon das Gefühl, das ist so was Blödes und das soll ja keiner mitkriegen, dass du gerade deine Tage hast.
Ja, absolut. Es ist ja auch eine blaue Flüssigkeit in der Werbung immer und keine rote, ne, die da drauf gekippt wird, wenn die
Ja,
zeigen,
stimmt.
wie
Stimmt.
sicher das hält. Ja, das sind alles so Punkte. Und ja, also ich kenne es tatsächlich überwiegend aus meiner Pubertät noch, aber ich habe es auch heute noch, also weiße Hose, ne? Also, dass du einfach dich nicht traust, eine weiße Hose anzuziehen, wenn du deine Tage hast. Oder ich habe es vorhin schon gesagt, im Schwimmbad, ich weiß noch, ich habe dann immer so ein bisschen hinter mir geguckt, ob ich da jetzt irgendwie, ob da was tropft oder so, ne? Weil du halt irgendwie so ein bisschen Angst hast, dass es jetzt jemand sieht. Oder wenn du dann auf Toilette bist, dann sind da dann Mülleimer und keine Ahnung. Also du hast immer so diesen Mehraufwand, irgendwie echt zu gucken, dass du es irgendwie geheim hältst. Das ist schon auch, ja, ist auf jeden Fall nicht. Trägt nicht dazu bei, dass man sich wohler fühlt in dieser Zeit.
Ja, total. Oder wenn man dann gerade in den jungen Jahren, finde ich, also so in der Jugend, dann mal das Zeug vergessen hat, keine Binde dabei, kein Tampon dabei oder so. Oh Gott, was tue ich
Ja.
jetzt? Wen frage ich? Ganz, ganz leise, die beste Freundin, hast du zufällig was dabei?
Ja.
Ja, wenn man älter ist, dann geht man da, glaube ich, auch ein bisschen entspannter damit um in der Regel. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich auch ein paar Restaurants oder so, die netterweise auf die Damen-Toiletten ein paar Hygieneprodukte stellen. Also sowas gibt es schon. Das ist jetzt
Auch bei uns
nicht.
im Büro zum Beispiel so.
Ach, tatsächlich.
Ja, wir haben in den
Voll gut.
Damentoiletten Tampons und Binden stehen und ja, auch Deo und Kämme und Zahnbürsten, aber ja.
Das finde ich sehr vorbildlich.
Ja.
Das ist bei uns nicht so. Also ich kenne es bisher mehr als selbstorganisierte Aktionen von ein paar Frauen, die dann halt da so ein bisschen was hinstellen. So für die Allgemeinheit, jeder tut was rein und jeder nimmt was raus. Und dann passt es auch. Also ja, ich fände das aber toll, wenn das mehr so passiert, wenn Arbeitgeber oder Restaurants oder auch irgendwelche Ämter oder irgendwas, wo man sich bewegt,
ja.
standardmäßig, das auch standardmäßig anbieten auf Damentoiletten, dass es einfach was ja. gibt.
Würde auch nochmal helfen, also ich meine, würde nicht helfen, die Kosten zu senken, weil die Kosten haben dann einfach andere, ne? Aber auch das darf man ja wieder nicht vergessen, Thema Kosten. Also du hast als Frau halt dann einfach auch nochmal einen Mehraufwand, weil du dir all diese Produkte ja kaufen musst, weil sonst ist halt schwierig. Plus, ich habe auch gelesen, du hast in der Zeit natürlich auch nochmal einen erhöhten Konsum im Zweifel an Schmerzmitteln, die rezeptfrei erhältlich sind und dementsprechend die Kasse nicht bezahlt. Also das heißt, ich glaube, es gibt eine Umfrage von der Huffington Post oder eine Studie, aus der errechnet wurde, dass du irgendwie als Frau in deinem Leben 15.500 € oder die Amerikanerinnen zumindest während ihrer Periode in ihrem Leben ausgeben. Und das ist schon auch eine Summe, wenn du das mal, ja, das musst du ja auch erstmal alles verdienen. Und das ist natürlich auch eine Ausgabe, die Männer im Zweifel natürlich nicht haben.
Ja, absolut. Also macht auf jeden Fall einen Unterschied auch, inwiefern sich der Staat daran bedient. Wir hatten ja jetzt lange eine Diskussion, dass Hygieneprodukte für Frauen der standardmäßigen Mehrwertsteuer unterlagen. Also es gibt ja zwei Mehrwertsteuersätze. Das eine sind die 19% standardmäßig für alles und dann einen reduzierten Steuersatz von 7% gilt für Produkte des täglichen Bedarfs. So. Und da sind viele Lebensmittel drunter und sowas. Tiernahrung ist auch drunter. Hygieneartikel für Frauen waren ganz lange nicht drunter. Und da gab es dann viele Diskussionen und Petitionen, weiß Gott nicht alles. Jetzt, ich glaube, seit diesem Jahr, seit 2024, ist es tatsächlich so, dass Hygieneartikel für Frauen jetzt den reduzierten Steuersatz haben. Auch da wird wieder weiter diskutiert, reicht es oder muss man das empfindlich gratis zur Verfügung stellen? Aber ja, immerhin sind wir da schon einen kleinen Schritt weiter, dass sich zumindest der Staat dann nicht noch ordentlich daran bedient, dass Frauen ihre Tage haben. Ist ja schon mal schön, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich.
Absolut. Also in Schottland wurde das tatsächlich beschlossen, dass es kostenlos sein muss. Weil, also das ist ja jetzt auch wieder so ein Thema, oder was heißt wieder, das ist ja so ein Thema, wie gesagt, das musst du als Frau, brauchst du das ja einfach.
Und ja, du hast keine Wahl.
Genau, du hast keine Wahl und es gibt natürlich auch wirklich viele Frauen, die sich das finanziell trotz allem nur schwer leisten können und da ist ja dann wirklich die Frage, da musst du im Zweifel das priorisieren vor, wenn es hart auf hart kommt, Essen. Und das finde ich schon, also allein unter dem Aspekt sollte man sich das Thema schon auch nochmal anschauen. Weil wir hatten das Thema ja auch schon beim Thema Kinder und was du da als Frau alles so investieren musst. Aber ich sag mal so, da entscheidest du dich ja dafür, ein Kind zu bekommen und schwanger zu werden. Und dann musst du es. Aber mit dem Thema Hygieneartikel, das musst du halt einfach machen. So, das hast du halt. Punkt. Das ist biologisch bedingt.
Ja.
Gut, es gibt da, glaube ich, schon viel, ne? Also du wirst da schon unterstützt, auch von vielen gemeinnützigen Organisationen, aber nichtsdestotrotz, auch da könnte man für die, auch im Sinne der Gleichberechtigung, glaube ich, schon noch mal ein bisschen was machen.
Ja, und im Sinne von, ich möchte, dass die Leute in diesem Land einfach gesund leben und Hygieneartikel sind einfach ein wichtiger Punkt für Frauengesundheit.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, wenn daran gespart werden muss, dann kann es vielleicht auch schwierig werden. Also sowas wie Tampons muss man regelmäßig wechseln und sowas.
Ja,
sonst ist es einfach nicht gut. Und da fände ich es auch nochmal spannend zu sagen, du hast vorher schon gesagt, es gibt wenig Forschung bei vielen Dingen. Da kann man vielleicht mal das Wort Gendermedizin in den Raum schmeißen. Es gibt ja in Deutschland, ich glaube, mittlerweile einen Lehrstuhl für Gendermedizin. Der ist in Berlin. soweit ich weiß. Und Charité, kennst du ja?
Ja.
Hast du schon? Genau, also ein Lehrstuhl für Gendermedizin, der sich tatsächlich explizit mit dem Thema Frauengesundheit beschäftigt. Und was gibt es für Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Du hattest ja vorher schon angesprochen, dass viele Studien früher hauptsächlich an Männern durchgeführt wurden, weil, also ich kann es von statistischer Seite her schon verstehen, ja, Frauen sind so ein bisschen schwer berechenbar, die haben ja ihren Zyklus und dann ist das irgendwie alles so unterschiedlich und dann ist es nicht mehr so gut vergleichbar und ist ja doof, nehmen wir einfach Männer. Kann ich so verstehen,
ja, absolut.
dieses Argument, aber es macht die Sache halt zu einfach tatsächlich, da passt das Modell dann einfach nicht mehr zur Realität, deswegen muss man dann nachziehen und sich halt einfach auch anschauen, wie es für Frauen funktioniert und wie man Frauen gesund halten kann. Das ist ein großes Gebiet. Zum Teil muss da einfach noch viel Forschung gemacht werden und in Teilen, wo die Forschung schon gemacht wurde, muss es einfach noch bekannter werden und noch mehr in die Breite getragen werden, dieses Wissen.
Ja, absolut. Und bis dahin oder abgesehen davon, weil das ist jetzt was, das kann ja jetzt nicht jeder machen, das ist jetzt einfach nur nochmal ein Appell an die Medizin, aber ich glaube, der ist an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich schon angekommen. Auch die Politik macht da schon was, sicherlich noch nicht genug. Aber ich glaube, für jeden und jede, also wirklich egal, ob man menstruierend ist oder nicht, ist es, finde ich, einfach nur wichtig, dass man es als Teil des Lebens akzeptiert und es nicht irgendwie belächelt, es nicht irgendwie eklig findet, sich nicht versteckt oder irgendwie dann Frauen oder menstruierende Personen irgendwie dafür abwertet, sondern dass man einfach sagt, das ist halt Teil dessen, wie unser Körper funktioniert, so wie unser Darm funktioniert, unser Magen, die Nieren und so weiter. So funktioniert halt auch die Gebärmutter und die Eierstöcke und das ist ja an sich was Schönes, dass es so funktioniert, weil nur so wiederum ist ja neues Leben möglich.
Absolut.
Und so hat die Natur das halt eingerichtet und ich finde, das ist immer nochmal ganz wichtig, sich das einfach vor Augen zu führen. Das ist was meine Mama mir immer mitgegeben hat von Anfang an, als ich so das erste Mal meine Tage bekommen habe, so ist was ganz Natürliches, versuch natürlich damit umzugehen, weil je mehr du Natürliches als unnatürlich siehst, desto mehr verkrampfst du, desto mehr kriegst du vielleicht dann auch trotzdem nochmal all diese Symptome. Wobei ich damit nicht sagen will, die kriegst du nur, weil du verkrampft bist, die kriegst du auch einfach halt so, weil es halt biologisch so ist. Aber ich glaube, das ist das, was man als Gesellschaft tun kann, zu sagen, das ist Teil des Lebens.
Ja, und wichtig, glaube ich, auch nochmal zu sagen, dass der Zyklus nicht nur aus der Regelblutung besteht.
Ja.
Weil ich glaube, viele reduzieren das einfach darauf, ja, die Frau hat jetzt gerade ihre Tage oder nicht ihre Tage. Wir hatten ja vorher schon erklärt, das sind unterschiedliche Phasen, die aufeinander folgen, die unterschiedliche Konstellationen im Körper bedingen, damit die Leistungsfähigkeit beeinflussen, die Stimmung beeinflussen und so weiter. Also es ist nicht nur die Regelblutung, es ist nicht nur, oh, die blutet jetzt und das ist eklig oder das ist doof oder das muss man verstecken oder jetzt kann man mit ihr nichts anfangen, sondern es gibt auch diese unterschiedlichen Phasen und die haben sehr positive Seiten, die können auch ein bisschen negative Seiten haben, je nachdem, aber das wäre, glaube ich, einfach nochmal wichtig zu sehen, dass es der ganze Zyklus ist, dass es verschiedene Phasen sind und dass es ein ständiges Kommen und Gehen ist, dass es so nach dem einen kommt wieder der nächste und wieder der nächste.
Ja. Und das ist so wie, so haben die das in dem Training, was ich da gemacht habe, erklärt. Das ist im Prinzip wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Genau.
Ja.
Genau. Und das Jahr besteht auch nicht nur aus Sommer.
Nee.
Gibt's auch noch ein paar andere Jahreszeiten. Und das ist auch gut, weil nicht jeder mag den Sommer.
Nee, ich zum Beispiel nicht.
Das ist so. Na gut, dass es gerade ungefähr 30 Grad draußen hat, wo wir hier ja die Aufnahme machen.
Ja, das stimmt.
Na gut. Aber ich denke, wir haben hier schon einen ziemlich guten Abriss darüber gegeben, was der Zyklus so ist, was da für Dinge mit einhergehen, was wir als Frau damit, was da auf uns zukommt, diese Themen, Vorurteile von außen, Schmerzen, Kosten, aber auch Phasen hoher Leistungsfähigkeit, extrem gute Stimmung. Alles ist dabei und eben auch zu sehen, wie es gesellschaftlich gesehen wird, was schon alles passiert, was vielleicht noch passieren muss. Und generell finde ich der Appell an alle, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, sich damit zu beschäftigen, was es ist, zu wissen, was da kommt oder was das alles beinhaltet und das einfach zu akzeptieren als Teil des Lebens. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Außer du hast noch was anzumerken. Nö, an dieser
ich
Stelle.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Wunderbar. Dann sage ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Und wenn ihr uns helfen wollt, meinen Weg, also unseren Podcast, bekannter zu machen und so noch mehr Menschen inspirieren zu können, dann gerne abonnieren, teilen und kommentieren. Das hilft dem Podcast nämlich, in der Reichweite weiter voranzukommen.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und falls ihr vielleicht noch auf der Suche nach dem richtigen Weg für euch seid und Fragen zu unserem Coaching-Angebot habt, dann wendet euch gerne an info@annatrunk.de oder info@ilonawichmann.de. Die E-Mail-Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Danke euch!